Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Einen recht schönen guten Tag, werte Damen und Herren. Aus dem Bukarester Funkhaus begrüßt Sie heute Monika Strava zur September-Ausgabe des Funkmagazins, der Gemeinschaftssendung des Funkforums des Vereins Deutscher Redaktionen aus Rumänien, Ungarn, Serbien und Kroatien. Wir hoffen, Sie haben einen guten Rutsch in den Herbst gehabt, in diesem wunderschönen Monat September, der uns mit warmen, aber auch recht kalten und verregneten Tagen überrascht hat. Nichtsdestotrotz hat sich in diesem ersten Herbstmonat vieles ereignet im politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben. Unsere Redakteure waren auch in diesem Monat fleißig unterwegs, um über die wichtigsten Highlights des Monats September zu berichten. Und Sie dürfen sich heute auf folgende Themen freuen. Im ungarischen Fünfkirchen stehen die Ungarn-Deutschen wieder vor Wahlen. Wie es mit der Kampagne steht, erfahren Sie heute bei uns. Die beiden neuen Kreuze für die Kirchentürme der Wallfahrtsbasilika Maria Ratzna wurden Anfang September gesegnet. Mehr dazu im Laufe der Sendung. Wir laden Sie heute zu einem kurzen Besuch im Lenauheimer Heimatmuseum bei Temeswar und in die Banater Philharmonie ein. Deutsche Studiengänge sind in Rumänien sehr beliebt. Welche Studienrichtungen in Deutsche Sprache, die Babes-Bolyai-Universität in Klausenburg im Angebot hat, erfahren Sie heute bei uns. Und schließlich gibt es einen Bericht über die Ausstellung Hermannstadt – Denkmäler, Menschen, Landschaften, die im Bukarester Bauernmuseum zu besichtigen ist. In der Hoffnung, dass Sie uns durch die nächste Stunde treu begleiten werden, wünsche ich Ihnen beste Unterhaltung. Den ersten Aufenthalt machen wir heute, werte Damen und Herren, im ungarischen Fünfkirchen. Hier stehen die Ungarn-Deutschen wieder vor Wahlen. Am 12. Oktober wählen die Mitglieder der Minderheit ihre örtlichen, die Komitats-Nationalitäten-Selbstverwaltungen und auch eine neue Landesselbstverwaltung. Die Ungarn-Deutschen gehen einheitlich ins Rennen. Das heißt, dass sie eine Landesliste, einheitliche Komitats- und örtliche Listen gestellt haben. Wie es mit der Kampagne steht, darüber hören Sie eine Zusammenstellung von Christian Erdey und Eva Gerner aus dem Rundfunkstudio Fünfkirchen.
Spitzenkandidat der Ungarn-Deutschen auf der Landesliste ist der bisherige LDU-Chef Otto Heineck. Er betont, dass nun neue Personen in die Minderheitenpolitik einbezogen werden.
Dass etwa die Hälfte der Vollversammlungsmitglieder neu sein wird, also 19 von den 39. Und dass wir ziemlich viele junge Leute jetzt in der Vollversammlung haben werden. Die nächste Aufgabe, die jetzt auch auf die LDU zukommt, ist, dass wir noch bis zum 26. September die Ungarn-Deutschen darum bitten, sich auf die Wählerliste aufschreiben zu lassen. Also da kann man sich noch registrieren lassen, damit sie dann auch am 12. Oktober wählen können. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass die deutschen Selbstverwaltungen eine starke Unterstützung bekommen, sowohl in den Kommunen wie auch auf Komitats- bzw. auf Landesebene. Die Komitatslisten sind übrigens oder Regionallisten sind übrigens auch schon alle angemeldet worden. Es wird 12 Komitate geben, wo es auch eine deutsche Komitatsselbstverwaltung geben wird, noch in Budapest. Eine hauptstädtische deutsche Selbstverwaltung in Budapest gibt es übrigens 2 Listen.
Sie haben gesagt, es gibt sehr viele neue Kandidaten auf der Landesliste. Es gibt auch junge Kandidaten. Es gab aber auch vor Ort mancherorts auch Kritik deswegen. Manche sprechen auch von weniger Erfahrung, beziehungsweise manche kritisieren, weil das alles so schnell gehen musste, auch das Auswahlverfahren dieser Kandidaten. Viele sagen, dass die Sprachkenntnisse oder eben auch die Erfahrungen auf dem Gebiet der Nationalitätenpolitik nicht überall in Betracht gezogen wurde. Was meinen Sie dazu?
Die Zeit war tatsächlich sehr knapp bemessen. Das lag aber nicht an uns, sondern an den Wahlgesetzen, dass man so wenig Zeit hatte für die tatsächliche Nominierung bzw. für diese Suche oder Aufstellung der Kandidaten. In den meisten oder in der überwiegenden Mehrheit der Fälle, das ist zumindest meine Erfahrung, ich war ja in vielen regionalen Versammlungen auch dabei, ist, dass man doch wohl überlegt Kandidaten gestellt hat, und zwar so, dass sie vor Ort von den Vereinen von den deutschen Selbstverwaltungen auch vorgeschlagen worden sind und in der Komitatsversammlung dann auch abgesegnet wurden. Also zumindest in den großen Komitaten, wo ich auch dabei war, ist das immer so gelaufen. Von unten, also von der Basis quasi, kamen die Nominierungen, die Vorschläge. Dass es Abgeordnete geben wird, die wenig Erfahrung haben, ist, glaube ich, natürlich. Schauen Sie, auf der einen Seite hört man die Kritik, dass immer nur die Alten in die deutschen Selbstverwaltungen kommen. Auf der anderen Seite wird man kritisiert, wenn man Neue hinzunimmt. Also irgendwie muss man ja auch Erfahrungen sammeln können. Und die kann man sammeln, wenn man aktiv an der Arbeit teilnimmt, aktiv an den Gremien auch beteiligt ist. Ich glaube, das ist jetzt eine sehr, sehr gute Mischung bei uns. Da wird eine gute Mischung sein, dass die Hälfte der Vollversammlungsmitglieder neu sein wird und die andere Hälfte von den alten Mitgliedern kommt. Übrigens, unter den Neuen gibt es auch einige, die schon in früheren Legislaturperioden einmal in der LDU-Vollversammlung waren, beziehungsweise gibt es auch unter den jugendlichen Kandidaten, die in der GJU aktiv gearbeitet haben. Also ich sehe da überhaupt keine Probleme damit, dass sie sich gut integrieren werden und engagiert arbeiten werden.
Jetzt kommt also die Kampagnenzeit. Sie haben darüber gesprochen, dass Sie versuchen, die Ungarndeutschen zu überzeugen, sich zu registrieren, damit sie an dieser Wahl teilnehmen können. Aber die Wähler brauchen auch ein Programm. Was sind die drei wichtigsten Punkte, die Sie betonen in dieser Kampagne oder die Sie verwirklichen möchten, wenn Sie gewählt werden in der nächsten Legislatur?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist nach wie vor das Bildungswesen. Hier haben wir gute Fortschritte erzielt mit dem Leitbild, mit einem Strategieplan bis 2016. Wir müssen daran arbeiten, dass die neuen Lehrbücher, die jetzt im Entstehen sind, so schnell wie möglich dann auch rauskommen bzw. die Schulen erreichen. Da wird es einen enormen Sprung geben, weil bis Jahresende sehr viele neue Lehrmaterialien, auch elektronische Lehrmaterialien rauskommen werden für den ungarndeutschen Unterricht. Also ein qualitativer Sprung wird stattfinden in den nächsten Jahren diesbezüglich. Das ist eigentlich ein Ergebnis der Arbeit der vergangenen Jahre. Also Schule auf jeden Fall hat Priorität. Ich glaube, wir haben auch im Bereich unserer Beziehungen zum Mutterland und überhaupt in der Politik viel zu tun. Es geht ja auch darum, dass die Behandlung der ungarndeutschen Belange auf eine höhere politische Ebene kommt, in Form auch einer von uns auch angestrebten gemischten deutsch-ungarischen Regierungskommission. Das kann vieles kanalisieren, sowohl auf ungarischer wie auf deutscher Seite. Das ist auch ein sehr wichtiger Schritt und ich glaube, eine dritte Priorität muss sein, dass wir versuchen, so viele Jugendliche wie nur möglich zu erreichen, in die Vereinsarbeit und in die Arbeit der deutschen Selbstverwaltungen zu integrieren. Es ist eine Generation herangewachsen, die schon nach der Wende schon in der Demokratie aufgewachsen ist und sozialisiert wurde. Es ist sehr wichtig, dass diese Generation auch in die Arbeit der Selbstverwaltungen, in die Arbeit der Vereine zunehmend integriert wird. Also das sind für mich zumindest die drei Schwerpunkte. Wir arbeiten übrigens an einem Strategieprogramm für die nächsten 5 Jahre, also für die nächste Legislaturperiode, wollen einige strategische Ziele formulieren und dann auch einen Handlungsplan dazu anfertigen. Das wird aber dann sicherlich auch Aufgabe der nächsten Vollversammlung sein, dass wir dann dieses Strategieprogramm für die nächsten 5 Jahre verabschieden.
Auch der Fürsprecher der Ungarndeutschen im Parlament von Budapest hat sich an den Vorbereitungen zu den Kommunalwahlen beteiligt. Emmerich Ritter bleibt aber Fürsprecher, er nimmt an den Nationalitätenselbstverwaltungswahlen nicht teil. Trotzdem hält er die Wahlen für sehr wichtig. Eva Gerner hat ihm gefragt.
Wir haben eine sehr wichtige Arbeit abgeschlossen in voriges Woche, wo wir in alle Orte, wo möglich war, die Kandidaten gestellt haben für deutsche Nationalitätenwahl, auch in 15 Komitat, die Komitatliste und auch das Landesliste. Ich kann mit großer Freude sagen, dass wie bei früheren Wahlen auch eine Landesliste haben wir, was im ganzen Land mit alle Komitat abgestimmt ist und in jede 15 Kommission haben wir auch eine Liste. Alleine in Budapest gibt es 2 Listen. Das ist jetzt von Freitag Tatsache. Wir werden in nächster 2-3 Wochen für jede Leute, wer sich registriert hat, auf dem Wahlliste Brief schreiben und bei die Veranstaltungen sagen, die Wahl ist eigentlich einfach. Jeder will 3 Wahlzettel bekommen. Ein für örtliche Wahl. Dort werden von 3 oder von 4 bis 7, 8,
alle Kandidaten,
Leiter,
praktisch alle Kandidaten, ja, die dort in dem gegebenen Ort kandidieren für die deutsche Nationalitäten.
Genau, hier ist sehr wichtig, dass hier muss man auf die Kandidaten die Wahlstimme abgeben. Und sehr wichtig, dass jeder Ort, wer wählt, muss wissen, dass er 3 oder 4 Kandidaten wählen kann. Weil wenn es mehr eingekreuzt ist, das ungültig ist dann ungültig. Bei Komitatsliste und bei Landesliste ist es einfach. Dort wird nur dieser Verein darauf stehen, wo in dieser Komitat alleine Liste gestellt hat. 5 Namen sind auch daran. Aber wir müssen nicht auf die Namen, sondern auf den Verein unsere Stimme abgeben, also ein Ring ist, dorthin muss man ein Kreuz machen und eigentlich welche nämlich darauf stehen, das ist in diesem Fall uninteressant. Genauso bei Landesliste, das hat Ebenes, Verband der Deutschen Selbstverwaltungen Region Nord gestellt. Dort sind auch 5 Leute daran, aber hier muss man auch auf dem Verband auf Ebenes unsere Stimme abgeben, also ein Ring ist und dorthin ein Kreuz reintun. Und dann ist es eine gültige Stimme.
Viele Leute fragen auch, weshalb 57 Namen auf der Landesliste stehen. Es ist ja begrenzt, die zahlenmäßige Stärke der Landesselbstverwaltung, meines Wissens 39 Personen maximal.
Ja, genau, aber wir dürfen das nicht vergessen, dass die Wahl geht auf 5 Jahre, nicht 4 Jahre wie früher, sonst 5. Und in 5 Jahren kann immer passieren, dass wir in Ausland geht für längere Zeit oder vielleicht stärkt oder andere Probleme hat und kann nicht teilnehmen bei Arbeit, bei Vorversammlung, dann muss man immer die Reserve von die Reserveleute von Liste nehmen. Und jeder Komitat hat Reserveleute auch gestellt, weil wir haben das so vereinbart, dass von welchem Komitat wer ausfällt, dieser Komitat kann von Reserveleute ersetzen.
Und es ist also so, dass die ersten 39 jetzt als erste Landesselbstverwaltung offiziell genommen werden und der Rest, die noch auf der Liste stehenden Leute, die kommen also nur als Ersatz in den nächsten 5 Jahren in Frage.
Ja, genau. Erste 39 wurden gewählt. Und hier, dass wer ist der Erste oder 39. ist in diesem Fall uninteressant. Und diese 39 Leute, also der kommende Vollversammlung der Ungarndeutschen, sie werden den neuen Vorsitzenden, den neuen Vorstand wählen und sie werden aufstellen die verschiedenen Ausschüsse der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen.
Ist das jetzt vom Erfolg der Wahl abhängig, ob die Landesselbstverwaltung tatsächlich entsteht oder nicht entsteht? Sind da auch Zäsuren gesetzt, wie viele Leute zur Wahl gehen müssen oder nicht gehen müssen oder?
Bei Landesverwaltung, bei der Komitatenwahl und auch bei der örtlichen Nationalitätenwahl, es ist kein Minimumstimme vorgeschrieben. Aber natürlich für uns ist es sehr wichtig, dass so viele wie es möglich ist, sich registrieren und dann natürlich zur Wahl gehen, weil es ist nicht uninteressant, dass welche Unterstützung wir haben, wie viele Leute stehen hinter uns. Und wer sich registriert, soll sich auf sogenannte B, also für Parlamentwahl, auch sich registrieren, dass er oder sie nach 3 Jahren nicht nochmal registrieren soll.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Weiter geht's bei uns ins rumänische Banat und zwar nach Maria Ratna. Die beiden neuen Kreuze für die Kirchentürme der Wallfahrtsbasilika Maria Ratna wurden am Montag, den 8. September, gesegnet. Das geschah nach dem Hochamt zum Fest Maria Geburt, dem wichtigsten Wallfahrtstag in Maria Ratna. Adi Ardalan von Radio Temeswar war dabei.
Rund 30.000 Pilger kamen zur Basilika am Maroschufer an den 3 Festtagen. In Maria Ratna wurden Gottesdienste am Samstag, Sonntag und Montag fast rund um die Uhr zelebriert. Den Anziehungspunkt bildeten in diesem Jahr die beiden neuen Turmkreuze, die vor den beiden seitlichen Altaren aufgestellt wurden. Die Gelegenheit, sie aus der Nähe zu bewundern, gibt es nur einmal in mehreren hunderten Jahren, sagt Andreas Reinholz, Pfarrer in Maria Ratna.
Es gibt sicher nicht alle Generationen, die ein solches Erlebnis schon mitgeteilt bekommen haben, weil sehr selten so neue Kreuze angefertigt werden müssen. Der Meister, der die Kreuze verfertigt hat, hat uns 200 Jahre garantiert. Es wird also sehr lange dauern, bis eine Änderung vorgenommen werden muss, auch in Verbindung mit diesen Kreuzen. Und wir sind heute wirklich Zeugen, und es ist ein geschichtlicher Moment für uns alle, dass wir an dieser Feier teilnehmen durften, die wirklich eine ganz seltene ist.
Das Hochamt zum Fest Mariä Geburt zelebrierten der Temeswarer Bischof Martin Roos und der Großwadener Bischof Laszlo Böcske zusammen mit mehreren Pfarrern und Diakonen aus den beiden römisch-katholischen Diözesen. Das Grußwort sprach der Gastgeber Bischof Martin Roos.
Mit großer Freude darf ich euch alle recht herzlich begrüßen. Besonders darf ich Bischof Laszlo aus Großwadern herzlich willkommen heißen. Es ist eine Freude, ihn hier in unserer Mitte zu haben. Wir dürfen heute nach langer Erwartung die beiden Turmkreuze weihen am Ende der Heiligen Messe. Damit ist ein entscheidender Schritt nach vorne in den Arbeiten, die hier in Graz zurzeit laufen, getan. Wir wollen diese Kreuze als Zeichen der Erlösung und der Liebe Gottes zu uns allen annehmen und auf die Türme stellen. Wir feiern heute zugleich den Geburtstag der Gottesmutter, die für uns die Morgenröhre des Heils ist. Sie kündet durch ihre Geburt schon, dass der Erlöser kommen wird, und damit ist sie für uns alle ein Zeichen der Hoffnung. Und so wollen wir den Tag in Dankbarkeit Gott gegenüber miteinander verbringen.
Gegen Ende des Gottesdienstes sprach Bischof Martin Roos den Segen für die neuen Turmkreuze der Wallfahrtsbasilika Maria Radna auf Latein. Die beiden Kreuze sind 2,5 Meter hoch, sie sind aus Edelstahl hergestellt und wurden vergoldet. Zu den drei Festtagen zu Maria Radna konnten sie von den Pilgern bewundert werden. Danach wurden sie auf den beiden Türmen der Basilika aufgestellt. Über die Bedeutung der Turmkreuze einer Kirche sprach Andreas Reinholz, Pfarrer in Maria Radna.
Die Turmkreuze sind das Kennungszeichen jeder Kirche. Wenn man das Kreuz erblickt, dann kann man genau wissen, wer der Herr des Hauses ist. Es ist also ein Kennzeichen. Es ist auch ein Symbol, so wie jetzt die neuen Kreuze montiert werden und damit ein neuer Abschnitt für Maria Radna beginnt. So wird es auch in den kommenden Wochen und Monaten mit den anderen Elementen, die hier renoviert werden, geschehen. Das heißt, wir beginnen ganz oben mit dem Turmkreuz und allmählich werden wir auch die Türme, aber auch die Fassade da in neuem Licht erstrahlen sehen werden.
Am Kloster- und Kirchenensemble in Maria Radna werden Restaurierungsarbeiten über ein europäisches Projekt im Wert von mehr als 11 Millionen Euro durchgeführt. Die Arbeiten sollen im nächsten Sommer beendet werden.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Von Maria Radna zieht es uns nun weiter nach Lenauheim. Sie sind bunt, handgearbeitet und nicht einmal einen Meter hoch. Die Trachten der Puppen im Lenauheimer Heimatmuseum spiegeln die Vielfalt der banatschwäbischen Kultur wider. Vor einiger Zeit hat die Heimatortsgemeinschaft aus Deutschland begonnen, die alten Puppen restaurieren zu lassen. Wie weit die Arbeit gekommen ist und wie es im Museum jetzt aussieht, darüber erkundigte sich Johanna Kiesler vom Temeswarer Hörfunk vor Ort.
So, und jetzt hier sind wir im Puppenraum. Ja, das sind die ganzen Trachten von verschiedenen Dörfern hier aufgestellt.
Herbert Kirchkästner geht zwischen den kleinen bunten Trachtenpaaren entlang. In allen Farben leuchten einem die festlichen Röcke und bunt geschmückten Hüte der Puppen aus den Glaskästen entgegen.
Das ist zum Beispiel hier Orzidorf, Kirweitracht, dann haben wir von Reckasches hier was noch. Die Lenaheimertracht ist da hinten. Die läuft jetzt auch und dann macht sie noch, da gibt es auch noch eine Musik dazu.
Seit vielen Jahren wohnt Herbert Kirchkästner nun schon in Deutschland. Zum Fest der Kinder des Dorfes ist er in seinen Geburtsort Lenauheim zurückgekehrt und sieht die Trachtenpuppen nun mit ganz anderen Augen.
Wir sind schon 86 hier ausgewandert. Ich war auch seitdem nicht mehr im Museum und davor. Man war vielleicht mal da, ja, aber nicht so als ein Kind sich da das Ganze so wahrgenommen, richtig. Ja. Und dann, das hat mir jetzt dann schon, ich war gestern schon mal kurz hier, deswegen habe ich so einen kleinen Einblick.
Bereits 1932 öffnete das Lenauheimer Heimatmuseum seine Tore. Das Besondere: Hier befindet sich die größte schwäbische Trachtensammlung des Banats. In großen Schaukästen stehen etwa 50 cm große Puppen zum Kirchweihzug bereit. Fast alle Banater Gemeinden sind hier mit Festtagstrachten vertreten. Werner Griebel, Vorstandsvorsitzender der Heimatortsgemeinschaft Lenauheim, hat sich dafür eingesetzt, dass die Puppen nach und nach wieder hergerichtet werden.
Ich muss sagen, es geht voran, es bewegt sich was. Wir haben diese Woche zwei Puppenpaare bekommen. Das eine kam von Groß St. Nikolaus und das andere kam von Wetschehausen. Sind neu gemacht worden, sind schön, wir haben sie wieder reingestellt. Ich wurde angeschrieben, Alexanderhausen hat die Puppen fertig und die von Darowa sind in Arbeit. Also es geht vorwärts und da herzlichen Dank an alle, die wir mitgewirkt haben. Und ich hoffe, es werden noch mehr.
Wenn es so weitergeht wie bisher, meint Griebel, könnten die Trachtenpuppen in etwa 2 Jahren wieder in neuem Glanz erstrahlen. Aber das geht nur schrittweise. Momentan teilen sich alte und neue Puppen den Platz im Museum.
Das geht ja gerade hier weiter. Na, hier ist St. André zum Beispiel. Lipowa ist da, sehe ich gerade. Harzfeld, Jimbolia, ja, vielleicht gar nicht so weit weg. Das ist jetzt eine ganz alte Tracht zum Beispiel, was die Frauen auch zum Teil zum Arbeiten noch getragen haben und so weiter.
Neben der Trachtensammlung hat das Lenauheimer Museum auch noch mehr zu bieten. Schließlich ist das Museum ursprünglich dem Namenspatron der Stadt gewidmet, Nikolaus Lenau. In 7 Räumen sind Manuskripte, Fotos und Dokumente des Dichters ausgestellt. Ganz besonders gefällt Herbert Kirchkästner aber der 3. Teil des Museums, eine volkskundliche Ausstellung über das Leben der Banater Schwaben.
So, da ist hier zum Beispiel die Speise, so wie man früher gesagt hat, da hing das Fleisch, haben das Fleisch alles aufgehängt, die ganzen Marmeladen, wo gekocht wurden und das ganze Obst, wo man übers Jahr so eingemacht hat, das hat man dann hier so aufbewahrt. Die Küche auch, ja, mit verschiedenen Ofen, noch so ein alter Ofen, Bügeleisen noch, ganz interessant, wo noch mit Kohlen gebügelt wurde. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen in der heutigen Zeit, mit irgendwelchen Gerätschaften noch zu arbeiten, ne?
8 typisch eingerichtete Räume vermitteln einen Eindruck vom schwäbischen Leben Ende des 19. Jahrhunderts.
Das ist jetzt hier die gute Stube oder das Schlafzimmer, wie es so schön heißt. Ja, da sieht man noch 2 alte Bette, wie hoch die waren und relativ auch klein. Früher waren die Leute nicht so groß anscheinend.
Auch wenn die alten Betten kleiner sind, als wir es heutzutage gewöhnt sind, Puppenbetten sind es nicht. Trotzdem ergeben die einzelnen Teile des Museums ein banatschwäbisches Gesamtbild, das nicht nur für Lenauheimer definitiv einen Besuch wert ist.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Dass die Temeswarer wahre Musikfreunde sind, ist kein Geheimnis mehr. Ob im Konzertsaal oder im Freien, ein Konzert wird immer herzlich begrüßt und Mitte September konnten sich die Temeswarer auf ein außerordentliches Konzert freuen. Franz Hoffner und seine Temeswarer Big Band gaben am 14. September ein außerordentliches Konzert vor dem hauseigenen Publikum im Konzertsaal der Banater Philharmonie. Es war der erste Auftritt der Kapelle in Temeswar, nachdem das Stadtorchester zu Beginn des Sommers in Österreich den 2. Platz in der Höchststufe bei der Europameisterschaft für mährisch-böhmische Blasmusik erhalten hat. Adi Adelan von Radio Temeswar war dabei und zeichnete auf.
Zu Gehör kamen die Stücke, die die Temeswarer Stadtkapelle bei der Europameisterschaft für mährisch-böhmische Blasmusik in Österreich sowohl innerhalb des freien Programms im Stadtzentrum von Ried als auch im Konzertsaal vor der Fachjury aufspielte.
Ja, ich hoffe, dass das Konzert gut war. Die Leute waren zufrieden, meine ich. Das haben zwei Leute gefehlt. Das spürt man immer, weil die Orchestration so auf der ganzen Kapelle gemacht ist. Wenn dann jemand fehlt, ist es ein Problem. Und dann muss das auf die anderen Instrumente verteilen und dann ist immer mal etwas.
Sagt Franz Hoffner, der Leiter der Temeswarer Big Band. Mit diesem Konzert wollte die Stadtkapelle den Temeswarern zeigen, wie sie die Stadt, das Banat und Rumänien international vertritt. Doch die hohe Leistung hat ihren Preis, so Dirigent Franz Hoffner weiter.
Schwierig, sehr schwierig ist es, das zu vertreten. Das ist immer ein Spiel mit dem Feuer. Das ist immer ein Budgetproblem. Immer. Was es leicht macht, ist, dass wir das auch Spaß machen. Und ich hoffe, dass die Leute auch zufrieden sind und wir es auch gut machen. Das ist meine Hoffnung und das bemerke ich, dass es gut ankommt. Und das ist die Freude, die wir haben. Aber der Rest ist ein Kampf.
Die Stadtkapelle Temeswar beteiligte sich auch im vergangenen Jahr an der Europameisterschaft für mährisch-böhmische Blasmusik in Deutschland und gewann den dritten Preis. In diesem Jahr war es der zweite Preis in Österreich und nächstes Jahr will die Kapelle eine gute Platzierung bei der EM 2015 in den Niederlanden erreichen.
Nach Österreich folgt Holland. Aber jetzt möchten wir gucken, dass wir sehr viele Konzerte machen im Inland. Machen jetzt das Konzert in Page im Ausland und dann guck mal.
Die nächsten beiden Konzerte der Temeswarer Big Band sind Ende September in 5 Kirchen aus Anlass der Festtage der ungarischen Stadt auf Einladung des Funkforums und der Branauer deutschen Selbstverwaltungen sowie Anfang Oktober in der rumänischen Landeshauptstadt aus Anlass des Tags der deutschen Einheit beim Empfang der Botschaft der Bundesrepublik in Bukarest.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Deutsche Studiengänge sind in Rumänien sehr beliebt. Die Klausenburger Uni macht in diesem Sinne keine Ausnahme. Von einigen unbestreitbaren Tatsachen ist die Babes-Bolyai-Universität Klausenburg ausgegangen, Anfang der 90er Jahre Studien in deutscher Sprache zu ermöglichen, und zwar Deutsch ist eine internationale Sprache, das Vorhandensein einer starken deutschen Komponente in der kulturellen Landschaft Siebenbürgens und nicht zuletzt die Perspektive der Konsolidierung der Beziehungen der rumänischen Kultur und Wirtschaft zum mittel- und westeuropäischen Raum. Eine grundlegende Veränderung der Stellung der deutschsprachigen Studien an der Babes-Bolyai-Universität erfolgte 1995. Seitdem wird diese Entwicklung fortgesetzt. Mit dem Prorektor der Babes-Bolyai-Universität Klausenburg, Professor Dr. Rudolf Gräf, Verantwortlicher der deutschen Studiengänge, sprach Ruxandra Stanescu, Mitarbeiterin bei Radio Neumarkt.
Wir haben ab heuer das Fach Informatik eingerichtet auf Deutsch. Und zwar, das ist zustande gekommen infolge eines Vertrages mit drei großen Unternehmen, beziehungsweise mit Porsche aus Deutschland, mit MHP, das in Klausenburg jetzt eine Stelle hat, und mit EBS aus Klausenburg. Und wir haben uns überlegt, wie wir die deutsche Studienrichtung attraktiver machen können, weil wir haben ja eine Reihe von Studiengängen in der Universität. Wirtschaftswissenschaften, Erziehungswissenschaften, Lehre, Fort- und Ausbildung, Biologie, Geografie, Europastudien, Politikwissenschaften, Journalismus, ich glaube, ich habe jetzt keinen ausgelassen, Germanistik sowieso. Und durch die ständigen Veränderungen in der Gesellschaft haben wir uns überlegt, im Rektorat, was können wir machen, dass wir diese deutschsprachige Studienrichtung noch attraktiver machen. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, man könnte auf dem Markt, also auch in den Gesprächen mit den Unternehmen, dass sie Leute brauchen. Es ist praktisch eine Zusammenarbeit zwischen der Universität und drei großen Unternehmen, Es ist die erste dieser Art, glaube ich. Ich weiß nicht, ob in Rumänien noch solche vielleicht gibt es, aber ich kenne sie nicht. Beziehungsweise diese drei Unternehmen finanzieren uns diesen Studiengang Informatik auf Deutsch mit je 20.000 Euro pro Unternehmen, also 60.000 Euro pro Jahr. 3 Jahre lang jetzt, also Bachelorstudiengang. Und es ist uns gelungen, trotz der kurzen Zeit, in der wir Werbung für diesen Studiengang machen konnten, alle Plätze, die finanziert sind, zu besetzen. Beziehungsweise wir haben 15 Gebühren frei und 15 mit Gebühren. 30 jetzt, und das ist in relativ kurzer Zeit geschehen. Das heißt, das Interesse dafür existiert. Denn Sie wissen, der Sammelbecken der Studierenden, die auf Deutsch studieren, wird immer kleiner. Deutsche, die aus Rumänien sind immer weniger, also junge Leute und Kinder, die das irgendwann auf Deutsch studieren können, so dass wir auch rumänische Jugendliche und ungarische Jugendliche ansprechen, und so konnten wir diese Gruppen machen. Aber es ist ein Studiengang, von dem ich hoffe, dass er Erfolg haben wird, eben einmal durch diese private Finanzierung, das in der Universität nicht existiert, also bis jetzt nicht existiert hat, und ich glaube auch weiter nichts her. Und zweitens, wir sind schon in Gesprächen mit den Unternehmen, beziehungsweise insbesondere mit EBS, dass wir ab nächstes Jahr auch einen Masterstudiengang einrichten, ebenso finanziert von dem Unternehmen mit unseren Lehrkräften und Lehrkräften, die wir dann auch aus dem Ausland noch holen, so dass wir dann eine komplette Studien im Fach Informatik auf Deutsch anbieten. Das ist jetzt geschehen. Ich hoffe, das wird eine kleine Erfolgsgeschichte der Universität sein.
Warum sind Sie eingegangen in diese Partnerschaft?
Ich glaube, Sie brauchen einmal dringend Fachleute. Und als ich die ersten Gespräche mit den Vertretern von diesen Unternehmen geführt habe, habe ich auch die Frage gestellt, wieso Informatik auf Deutsch? Die meisten jungen Leute können ja Englisch und die Sprache dieses Fachs ist ja meistens Englisch. Die Antwort war, dass bei 100 Angestellten, die Englisch können, brauchen sie diese Leute, die auch Deutsch können. Klausenburg ist jetzt, und nicht nur in Klausenburg, haben sich eine Reihe von Unternehmen angesiedelt, die diese Fachkräfte brauchen. Also es ist ein Entgegenkommen von Seiten der Universität auf die Notwendigkeit des Marktes und ein Entgegenkommen, eine Nachfrage des Marktes an die Universität, um diese Leute auszubilden. Wir haben hier auch die Lehrpläne gemeinsam mit den Unternehmen ausgearbeitet, in dem Sinne, dass die Lehrpläne sehr modern sind und das Verlangen, was man heute in der Branche braucht. Sicher, ich bin Historiker, ich habe meine Rolle war in diesen, sagen wir, in diesen Verhandlungen mit den Leuten, das alles einzuleiten, aber unsere Leute vom Lehrstuhl für Mathematik und Informatik haben das dann abgestimmt mit denen. Dabei muss man noch sagen, es ist noch ein Punkt, der sehr attraktiv ist für die jungen Leute, und zwar die Tatsache, dass unsere Mathematik und Informatik an der Babeș-Bolyai-Universität im Allgemeinen jetzt ist in dem Shanghai-Ranking in der Position 100-150, was sehr gut ist. Es ist keine rumänische Universität, die unter 500 ist. Dann aber einen Bereich haben, der zwischen 100 und 150 ist, das ist eine sehr gute Leistung. Also auch diese Fakultät und diese, sagen wir, die Fachleute von dieser Fakultät haben einen sehr guten Namen. Ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, dass die Unternehmen uns gesucht haben und nicht andere und dass die jungen Leute kommen und nicht woanders hingehen. Und ich glaube, die Entwicklung der rumänischen Wirtschaft ist so jetzt, dass man dieses Fach brauchen wird und dass man, weil viele deutsche Unternehmen aktiv sind in Siebenbürgen, insbesondere jetzt, dass man dann diese jungen Leute braucht, die dieses Fach beherrschen und auch die Sprache und die Sprache der Wissenschaft des Fachs auf Deutsch beherrschen können. Und das finde ich sehr gut. Also wir sind am Überlegen, was könnten wir uns noch einfallen lassen, was so interessant wäre, dass es so einen, sagen wir, momentanen Erfolg haben kann. Weil jetzt kann ich noch nicht abschätzen, wie sich das entwickeln wird und so weiter. Ich hoffe, es wird gut sein. Aber momentan war das ein Erfolg. Also was könnte man uns noch einfallen? Was sucht der Markt in Rumänien? Und nicht nur in Rumänien. Weil diese Leute werden nicht nur in Rumänien arbeiten. Die werden meistens schon einmal bei diesen Unternehmen arbeiten. Die werden von diesen Unternehmen finanziert. Diese Unternehmen werden Stipendien ausschreiben. Die werden die Labors ausstatten. Mit diesem Geld werden wir die Labors in der Fakultät ausstatten. Also es ist ein Mehrwert, den wir auf mehreren Ebenen haben. Also nicht einmal ist das Produkt, das rausschaut, ein gut qualifizierter Informatiker, der auch Deutsch kann. Dann ist die Fakultät, die einen Vorteil davon hat durch diese Finanzierung, die sich dann heuer wollen die Kollegen 2 Labors einrichten, also mit diesem Geld. Dann ist es der Student, der da über ein Stipendium verfügen kann. Und wir haben noch etwas mit den Unternehmen ausgemacht. Und zwar die Tatsache, dass nicht alle Studiengänge, sagen wir, diese nicht für alle Studiengänge diese Nachfrage existiert. damit wird auch bei Studiengängen wie, sagen wir, ich weiß nicht, aus den Geisteswissenschaften oder ja, Humanwissenschaften und so, damit wir auch dort vielleicht ein wenig unterstützen können, dass aus dieser Finanzierung wir dann auch einige Stipendien ausschreiben können für diese Fächer. Obwohl die mit der Informatik nichts zu tun haben, aber wir schauen, vielleicht können wir so, und das wäre ein, sagen wir, das wäre ein Modell, auf das ich jetzt am Überlegen bin, ob wir das erweitern könnten. Ich weiß es noch nicht, ich rede mit meinen Kollegen und wir suchen weiterhin nach irgendetwas, was ebenso attraktiv ist. Ja, vielleicht in Umweltschutz oder Umweltwissenschaften oder Wirtschaftsinformatik könnte auch sein, weiß ich noch nicht genau. Jetzt haben wir einmal das, schauen dann weiter, wie das da weitergehen wird.
Wie ist es mit den Lehrkräften?
Wir hatten vor Jahren einen Studiengang auf Deutsch für Mathematik. Und da hatten wir auch Mathematiker und auch Informatiker. Für eine gewisse Phase können wir die Mathematiker einsetzen, in den Etappen, in denen noch Mathematik noch gelehrt wird. Dann können wir auch unsere Informatiker einsetzen, die wir haben. Aber auch mit Unterstützung dieser Unternehmen sind wir auf der Suche und haben auch Zusagen von Professoren, die aus dem deutschsprachigen Raum in diesem Falle kommen, aus Deutschland kommen, zum Beispiel aus Karlsruhe, in Darmstadt fragen wir nach. In Tübingen, mit denen mit der Universität wir eine Partnerschaft haben, die nächstes Jahr 40 Jahre alt wird, fragen wir auch nach. Also wir werden mit eigenen Lehrkräften und mit Lehrkräften, die aus Deutschland kommen, diesen Studiengang betreiben können. Und selbstverständlich, vernünftig ist es, dass wir uns in diesen Jahren die Leute dann auch weiter ausbilden. Also ich meine, die Assistenten, dass die Dozenten werden und Dozenten, dass die dann weiterkommen, so dass wir in den nächsten 5 Jahren dann ein ganzes, ein komplettes Angebot von Lehrenden haben, die von der Universität sind. Aber der Austausch aus dem Ausland ist immer sehr nützlich. Ja, weil es kommen andere Ideen, es kommen andere Methoden, die jungen Leute kennen andere Leute, sie haben die Kontakte mit diesen Universitäten, von wo die Professoren kommen. Diese Erfahrung haben wir gemacht, besonders bei den Wirtschaftswissenschaften, wo wir viele ausländische Dozenten haben oder Professoren haben und die Studierenden bleiben mit denen in Kontakt. Aber auf die Dauer ist sicherlich diese Tendenz, dass wir die jungen Leute in die Positionen bringen, dass sie das übernehmen können.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Den letzten Aufenthalt machen wir heute, werte Damen und Herren, in Bukarest. Am 9. September hat im Bukarester Bauernmuseum der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Rumänien, Werner Hans Lauck, die Ausstellung Hermannstadt – Denkmäler, Menschen, Landschaften eröffnet. Wir waren natürlich auch dabei. Der September hat die Bukarester nicht nur mit schönen spätsommerlichen Temperaturen überrascht, sondern auch mit einer interessanten Ausstellung über Denkmäler, Menschen und Landschaften in und um Hermannstadt. Am 9. September fanden sich viele Besucher im Bukarester Nationalen Bauernmuseum Dimitrie Gusti ein, um der Einweihung der Ausstellung Hermannstadt – Denkmäler, Menschen, Landschaften beizuwohnen, die vom Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Bukarest, Werner Hans Lauck, eröffnet wurde. In seiner Eröffnungsrede betonte Botschafter Lauck, wie wichtig es sei, das kulturelle Erbe der Siebenbürger Sachsen zu bewahren und zu pflegen.
Ich freue mich sehr, heute und hier in diesem wunderbaren Museum die Ausstellung Hermannstadt – Denkmäler, Menschen, Landschaften mit Ihnen eröffnen zu können. Der deutsche Kultur- und Kunsthistoriker Georg Dehio hat einmal geschrieben, wir konservieren ein Denkmal nicht, weil wir es für schön halten, sondern weil es ein Stück unseres nationalen Daseins ist. Für die historischen Kirchenburgen wie für viele andere historische Monumente und Gebäude und Denkmäler in Siebenbürgen gilt dieses in ganz besonderer Weise. Denn für ihre Konservierung und ihren Schutz sprechen nicht bloße Ästhetik und die Rückbesinnung auf die kulturelle Vergangenheit in der Region, sondern vor allen Dingen auch ihre Funktion als steingewordene Zeugen der deutschen, insbesondere der siebenbürgisch-sächsischen Kultur in diesem Teil des heutigen Rumäniens. Annähernd 100 mittelalterliche Kirchenbauten unterschiedlichen baulichen Charakters sind in der siebenbürgischen Landschaft heute noch erhalten. Sie stellen einen der markantesten Denkmalsbestände der deutschen Minderheit in Rumänien dar und geben der Region gleichzeitig ihr unverwechselbares Gesicht. Als deutschen Botschafter in Rumänien freut es mich natürlich ganz besonders zu sehen, dass auf beiden Seiten, auf der rumänischen wie auf der deutschen gleichermaßen, großes Interesse am Erhalt dieser einzigartigen kulturellen Erbstücke sozusagen besteht und dass beide Seiten mit vereinten Kräften an einem Strang ziehen, um der rumänischen Kulturlandschaft diese Schätze noch lange Zeit bewahren zu können.
Die Ausstellung Hermannstadt Denkmäler Menschen Landschaften präsentiert auf 180 großformatigen Farbaufnahmen des bekannten Fotografen Martin Rill Denkmäler Menschen und Landschaften von Hermannstadt und des Hermannstädter Kreises mit Texten auf Rumänisch und Deutsch. Hergestellt wurden die Exponate im Rahmen des Programms der Europäischen Kulturhauptstadt des Jahres 2007 Hermannstadt. Bewundert werden können im Großformat die Altstadt von Hermannstadt, aber auch die schönen Kirchen und Kirchenburgen von Michelsberg, Berthelm oder Heltau. Stadtpfarrer Daniel Zicheli von der Evangelischen Kirche in Bukarest war auch beeindruckt von den schönen Bildern und wies auf die doppeldeutige Bedeutung dieser Ausstellung hin.
Zum einen ist diese Ausstellung ein Hinweis darauf, dass die Rumänen Deutsche noch gibt, dass sie nicht eine verschwindende Gemeinschaft ist. Es sind noch Menschen da, die sich um sie kümmern. Und zum Zweiten ist es auch ein Hinweis darauf, dass es ein Erbe zu verwalten gibt. Und dieses Erbe liegt nicht nur in der Verantwortung der Rumänendeutschen, sondern es ist nationales Erbe. Es ist Kulturlandschaft Rumäniens und es ist praktisch eine Einladung an alle, die das kulturelle Gut, beginnend mit den verschiedenen Kirchen über Orgeln, was es ansonsten noch an kulturelle Liegenschaften gibt, zu erhalten und zu pflegen.
Die Ausstellung Hermannstadt – Denkmäler, Menschen, Landschaften kann noch bis zum 5. Oktober 2014 im Nationalen Dorfmuseum Dimitri Gusti in Bukarest besichtigt werden.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Und hiermit sind wir, werte Damen und Herren, am Ende des heutigen Funkmagazins angekommen. Ich hoffe, Sie haben eine schöne Stunde mit uns verbracht, mit den wichtigsten Highlights des Monats September. Im Oktober werden gewiss auch viele interessante Veranstaltungen stattfinden. Wir werden bestimmt dabei sein und für Sie darüber berichten. Ende Oktober erwarten wir Sie dann mit einer weiteren Folge des Funkmagazins. Bis dahin wünschen wir Ihnen schöne Herbsttage, viel Gesundheit und Freude und wir hoffen, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin alles Gute und auf Wiederhören.